Das Schlimmste war nun vorüber. Früh am nächsten Morgen trafen Truppenverstärkungen, darunter auch Artillerieeinheiten in Langenbielau ein und vertrieben die Weber, die sich auf dem oder in der Nähe des Geländes aufhielten. Im benachbarten Friedrichsgrund kam es zwar noch zu einigen Unruhen, ebenso wie in Breslau, wo aufgebrachte Handwerkerhäuser von Juden angriffen, doch die in der Stadt stationierten Truppen konnten weitere Ausschreitungen verhindern. Im Zusammenhang mit dem Aufstand wurden rund 50 Personen verhaftet, von denen 18 zu Zuchthaus mit Zwangsarbeit und Leibstrafen, 24 Peitschenhiebe, verurteilt wurden. In den 40er Jahren kam es in den preußischen Landen zu zahlreichen Unruhen und Hungeraufständen, doch keiner stieß auf so große öffentliche Anteilnahme wie der der schlesischen Weber. Ungeachtet aller Bemühungen der Zensoren, die Nachricht von der Revolte und ihrer Niederschlagung zu unterdrücken, breitete sie sich binnen weniger Tage im gesamten Königreich aus. Von Königsberg über Berlin bis nach Bielefeld, Trier, Aachen, Köln, Elberfeld und Düsseldorf wurde über den Aufstand in den Zeitungen berichtet und in der Öffentlichkeit diskutiert. In den folgenden Monaten erschienen zahllose Aufsätze, deren Autoren die Weber-Revolte von jedem nur erdenklichen Blickwinkel aus analysierten. Zuhauf entstanden radikale Gedichte, darunter die schlesischen Weber, Heinrich Heines apokalyptisches Gedicht von 1844, in dem er das Elend und die hilflose Wut der Menschen beschwört, die ohne Unterlass arbeiten und mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht. Wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Die Ereignisse in Schlesien stießen auch deshalb auf so großen Widerhall, weil sie mit dem aufkommenden zeitgenössischen Interesse an der sozialen Frage, wie man sie später nennen sollte, zusammenfielen. Wobei sich hier Parallelen mit der nahezu zeitgleich in Großbritannien geführten Debatte zeigen, die das Erscheinen von Carlyles Essay über die Condition of England 1839 begleitete. Die soziale Frage umfasste einen breiten Themenkomplex. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, das Wohnungsproblem in dicht besiedelten Gebieten, die Auflösung ständischer Organisationen wie der Zünfte und Stände, die von einer auf Konkurrenz basierenden kapitalistischen Ökonomie ausgelösten Umwälzungen, der Niedergang der Religion und Moral in dem sich herausbildenden Proletariat. Kern dieses ganzen Prozesses war allerdings die Pauperisierung, die fortschreitende Verarmung der unteren gesellschaftlichen Schichten. Der Pauperismus der Vormärzzeit unterschied sich in mehreren entscheidenden Punkten von den traditionellen Formen der Armut. Er war als strukturell bedingtes Massenphänomen nicht von Einzelschicksalsschlägen abhängig, wie beispielsweise Krankheiten, Verletzungen oder Missernten. Er war permanent und nicht saisonal begrenzt. Und er schickte sich an, auch soziale Gruppen zu erfassen, deren Stellung bislang vergleichsweise sicher gewesen war, beispielsweise Handwerker, vor allem Lehrlinge und Gesellen und Kleinbauern.